Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mit Tobi Schlottke von den Online-Marketing-Rockstars. Herzlich willkommen, Tobi.
Moin.
Moin. So, wir haben uns was ganz Besonderes vorgenommen. Zum einen, natürlich wollen wir dich kurz vorstellen, aber wir wollen uns heute ein besonderes Thema vornehmen, ein ganz wichtiges Thema, ein bisschen technisch wird es heute, aber wir versuchen das so relevant und so verständlich wie möglich zu halten. Dafür bist du ja bekannt.
Wir versuchen es, ja.
Sehr gut. Tobi, wir fangen, also das, um das schon mal zu spoilern, heute reden wir auf der einen Seite über den Tod des Cookies und was man dagegen tun kann, wie man mit Identity Management am besten umgeht. Das betrifft diesmal eigentlich alle Endkonsumenten, Advertiser als auch Publisher in unterschiedlichen Maßen. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen und Tobis Erfahrung und Meinung und Tipps absaugen. Tobi, sag mal, aus meiner Sicht bist du ja der, oh Gott, egal was ich jetzt sage, es könnte gegen mich verwendet werden.
Ich bin gespannt.
Ich habe dich kennengelernt als der Gründer in dem OMR, in dem famosen OMR-Gründerteam, damals noch mit Etihad oder da mit Trigo, bevor dann OMR so richtig abgegangen ist, als derjenige mit dem besonders großen technischen Sachverstand, der sich eher mehr so im Hintergrund gehalten hat. Ist das richtig?
Das könnte man so ausdrücken. Also ich bin sehr begeistert von technischen Themen. Habe das so zu meiner Passion gemacht, mich da eigentlich seit meiner frühen Jugend tief mit befasst und mich da halt immer bei Laune gehalten, weiter in Technologie zu investieren, weiter in technologische Bildung zu investieren. Insofern bin ich vielleicht in dieser Marketingwelt ein bisschen eine Ausnahme, weil ich mich um die Themen kümmere, um die sich sonst in der Marketingwelt nicht so viele kümmern und für die sich nicht so viele interessieren.
Ja. Und ich finde diese Schnittstelle zwischen Technologie und Marketingverständnis so besonders wichtig. Deshalb finde ich das super, dass du dir heute die Zeit genommen hast, so ein bisschen deine Erfahrung hier zu teilen, zu den Gründern. Ich glaube, da ich schon viel gesagt habe, Christian Müller, wie hieß der andere? Philipp Westermeier.
Ja, ich glaube Philipp, ja.
Ja, Philipp Westermeier und du halt. Ihr habt das letzte große Ding, bevor ihr Rockstars gemacht habt, war, glaube ich, mit Trigo hin und her verkauft. Am Ende dann in die Zalando, wie hieß sie nochmal? Zalando Advertising Solutions?
Zalando Media Solutions damals, wo wir halt überlegt haben, wie können wir mit den wertvollen Daten, die Zalando generiert, vielleicht auch noch mehr Geschäft machen und mehr Werte erbringen für die Advertiser, also für die Brandkunden in dem Fall. Und da war ich sozusagen federführend, bis ich jetzt vor 2 Jahren dann entschieden habe, ich möchte bei OMR tiefer eintauchen. Und seitdem kümmere ich mich tatsächlich auch unter anderem um Identity Management, also was, glaube ich, in der Zukunft ein sehr, sehr wichtiges Thema wird. Vielleicht dazu ein bisschen ausgeholt, also was ist das überhaupt?
Warum sollte man sich überhaupt mit Identity Management auseinandersetzen? Das ist doch die zentrale Frage.
Genau, Identity Management, so vom Begriff, klingt ja erstmal ein bisschen altbacken, so nach Enterprise-Welt und angestaubt. Das ist aber in meinen Augen komplett falsch. Und in meinen Augen sollten sich Advertiser, Publisher, also eigentlich sollten sich alle damit beschäftigen. Man hat auch häufig damit zu tun, ohne es vielleicht zu wissen. Das ist ein Thema, was in Zukunft sicher noch viel heißer wird, als es jetzt gerade so erscheint, was so schleichend eingezogen ist. Also ich weiß noch, ich war früher bei Gruner und Jahr, da haben wir uns auch kennengelernt. Da war schon so total en vogue, dass man versuchen wollte, irgendwie einen einheitlichen Login für alle Gruner und Jahr Nutzer zu schaffen.
Warum wollte man das denn damals?
Weil man halt dachte, ja Mensch, dann müssen die sich nicht so viele Passwörter merken, dann können die einheitlich ihre Abo-Daten verwalten und irgendwie einheitliche Abos abschließen und so weiter. Damals kam schon ein Standard auf, der war damals, glaube ich, noch nicht getrieben vom W3C, also vom World Wide Web Consortium, was, glaube ich, in den 90ern von Tim Berners-Lee, also dem Erfinder des Webs, gegründet wurde. Das nannte sich OpenID. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, war damals so, geisterte so durch die Tech-Flure und man wollte irgendwie versuchen, OpenID zu implementieren. Wir haben das damals, ehrlich gesagt, aus meiner Review-Sicht ziemlich schlecht implementiert und das hat alles auch nicht sinnvoll geklappt. Es war auch einfach gar nicht so richtig durchdacht.
OpenID
OpenID hat schon funktioniert, aber die Art und Weise, wie das dann aufgegriffen und implementiert wurde, in großen Teilen nicht. Und es war halt auch noch nicht so weit getrieben, wie es jetzt heute ist. Also das Ganze wurde halt weiterentwickelt. Ich glaube, wir sind jetzt bei der Version 2.0 von OpenID Connect, nennt sich das heute. Und im Grunde verbirgt sich dahinter in der Kombination mit OAuth als Protokoll der Standard, den man indirekt nutzt, wenn man Social Logins nutzt. Also wenn man zum Beispiel Facebook Connect nutzt, Xing Connect, LinkedIn Connect. Das ist im Grunde eine Art Piggybacking mit LinkedIn zum Beispiel. Ich schicke den Nutzer zu LinkedIn und LinkedIn gibt mir signiert, sprich ich kann validieren, dass die Antwort von LinkedIn kommt, den Nutzer zurück.
Aus der Nutzererfahrung heißt das, er muss schon irgendwie einen Kontakt mit einem der Plattformen haben und wenn er dann, also zum Beispiel Xing, LinkedIn, Facebook, und wenn ich dann auf einer dritten Seite bin, kann ich die Möglichkeit nutzen, mich dort einzuloggen, ohne dass ich mir isoliert für diese eine Nutzersituation jedes Mal ein individuelles Passwort zurechtlegen muss. Habe ich das halbwegs richtig zusammengefasst?
Ganz genau, das hast du richtig zusammengefasst. Der Vorteil für den Nutzer ist also, ich bin an der Stelle vielleicht schon eingeloggt bei Google, ja. Also wie auch immer Google dann meine Identität gerade speichert oder prüft. Google ist in dem Moment dann dafür verantwortlich, das zu prüfen und gibt mir als Publisher oder als Shopbetreiber dann sicher die Info zurück, ja, das ist Tobias Schlottke, E-Mail-Adresse tobiasschlottke@whatever und ID ist 123 und dann kommt es halt sehr stark darauf an, wie dieser Anbieter arbeitet, ob diese ID sozusagen eine Device-ID, eine E-Mail-Adress-ID, eine Personen-ID ist. Also zum Beispiel arbeitet LinkedIn mit einer Personen-ID, weil da habe ich ja sozusagen eine Identität, da würde ich mir jetzt nicht 10 anlernen. Während Google zum Beispiel mit x verschiedenen arbeitet, das kennt man ja mit dem ganzen Hin- und Her-Geswitche, mit den unterschiedlichen E-Mail-Adressen. Das heißt, Google sozusagen aus Advertiser-Sicht eher nachteilig, LinkedIn aus Advertiser-Sicht eher vorteilig, weil ich weiß, das ist die Person.
Ja. Vielleicht können wir an der Stelle gerade nochmal irgendwie darauf hinweisen, wie bedeutsam das ist für nicht nur die Publishing-Welt, die ist mir persönlich ja fast ein bisschen egal, du hast da eine andere sentimentale Beziehung zu, aber ich interessiere mich ja vor allen Dingen für die Advertiser-Perspektive und ich glaube, die meisten Zuhörer auch. Warum ist das für die Advertiser so wahnsinnig wichtig, sich über Authentifizierung oder Entanonymisierung, bringen wir ganz viele Begriffe durcheinander, aber dieses Identity-Management sauber zu machen. Ich glaube, wir müssen kurz nochmal darauf eingehen, dass wir ein Problem auf der Cookie-Seite haben, so wie früher, sagen wir mal, Identitäten genähert wurden.
Genau, also die Cookie-Seite ist ja erstmal im Non-Personal Identifiable Information-Bereich, sprich ich kann und darf gar nicht eine klare Zuordnung haben zu einer Person. Das ist ja kein, das andere Gegenstück dazu ist CRM, wo ich halt diese Zuordnung ganz klar will. Dann ist es für mich natürlich enorm vorteilig, wenn jetzt ein LinkedIn mir sagt, das ist hier der Nutzer 123 bei LinkedIn, weil der Nutzer 123 gerade im B2B, der ändert ja vielleicht auch alle paar Jahre seinen Job. Damit ändert er seine E-Mail-Adresse. Damit komme ich dann in die Deduplizierungshölle. Und man nehme jetzt meinen Co-Founder Christian Müller, der dann unter drei verschiedenen E-Mail-Adressen bei mir angemeldet ist, jedes Mal sich vielleicht noch irgendwie ein Passwort merken muss oder so, wenn er seine Daten eigenständig ändern können soll. Das ist halt de facto unmöglich, den wieder zu identifizieren, weil Christian Müller kommt halt beliebig häufig vor und die E-Mail-Adresse, die sagt halt auch nichts aus. Da bietet sozusagen LinkedIn mir einen sehr uniken Vorteil als Advertiser, diese drei Christian Müllers oder vier Christian Müllers oder 20 Christian Müllers, die da in meiner CRM-Datenbank existieren, zu identifizieren und auseinanderzuhalten.
Jetzt könnte ja der technologieaverse Marketing- und Mediaentscheider sagen, oh, das ist mir egal, das sind Streuverluste, die Christian Müller dieser Welt, aber das ist ja ein fataler Fehler, weil der Nutzen von Identity Management ist ja vor allen Dingen dann hoch, wenn Customer Journeys lang sind, also von zwischen der Evaluierung bis zum Kaufabschluss eine sehr lange Kette an Kontakten vorliegt, wo ich dann jedes Mal wieder überlegen muss, mit was für einem Besucher habe ich es eigentlich zu tun, kenne ich den schon, wo war der in meinem Funnel, wie kann ich den zur Conversion bringen. Und oder wie zum Beispiel typisch im B2B, wenn die Customer Journey nicht nur digital abgeschlossen wird, sondern wenn so viele Interaktionen auch zum Beispiel online, offline oder device-übergreifende Interaktionen gibt. Das gilt übrigens, device-übergreifend gilt ja auch für beide Welten, für die B2C als auch für die B2B-Welt. Und das Besondere, also nach meinem Verständnis, aber bitte widersprich mir da, ist, dass das vor allen Dingen die wertvollen Kundenbeziehungen oder Abschlussopportunitäten sind, die so eine lange Customer Journey haben. Also sind ja weniger die, ich lade mal schnell mein Handyguthaben auf Strecken, die relativ kontaktarm vonstatten gehen können. Das sind ja eher die Customer Journeys, die einen hohen Warenkorbwert oder einen hohen Deckungsbeitrag oder eine hohe potenzielle Kundenbeziehung haben, oder?
Richtig. Für die, ich lade mal kurz mein Guthaben auf, ist natürlich auch total wertvoll, weil der Nutzer hat an der Stelle die Intention, sein Guthaben aufzuladen, und ich kann natürlich, wenn ich ihn dann schnell entanonymisiere, ihn für die Zukunft, also ein CLV feststellen, indem ich ihn in der Zukunft dann stabil wieder identifizieren
kann.
Für
die Retention.
Stimmt. Für die Retention. Also ich glaube auch für lange Kunden, langlaufende Kundenbeziehungen ist das enorm wichtig. Da noch ein Beispiel. Im Messebereich, ja? Also ich meine, darunter leiden wir jetzt als OMR mit wenigen Events übers Jahr. Wie genervt ist man, wenn man ein Jahr später irgendwo vor den Türen steht und sich den, Dominik Mattika möge mir verzeihen, die Mexco-Login irgendwo wieder rauskramen muss, das Passwort irgendwo wieder rauskramen muss, vielleicht noch irgendwie von seinem alten Arbeitgeber, womit man sich jedes Jahr dann wieder neu anmelden muss, ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Genauso bei uns, ja, will man nicht. Dafür ist das auf jeden Fall, für langlaufende Beziehungen ist das gut, aber auch für erklärungsbedürftige Produkte, wo ich vielleicht auch einen Vorteil daraus ziehe, dass ich halt ganz, ganz früh den Nutzer, der Nutzer ist eher motiviert, auf so einen Social Connect zu klicken, als mir seine E-Mail-Adresse zu geben, tatsächlich. Ja,
klar.
Gibt Statistik zu.
Kann man ja auch gut testen.
Kann man gut testen, ganz genau. Darüber den Nutzer halt in den Funnel zu ziehen. Also Beispiel, ich bin jetzt die Telekom und habe so einen Produktkonfigurator, Vertragskonfigurator, ja, dann ist das ja total hilfreich, wenn ich da den Funnel aufmache und den Nutzer halt auch an der Stelle dann schon gleich in so ein, sage ich mal, personalisiertes Telekom-Erlebnis ziehe, bei dem er nicht dann jedes Mal am Telefon wieder sich fragt, wie ist denn jetzt mein Login zum B2B-Portal, sondern ich ihn halt ganz klar anhand seiner wirklichen Identitäten, ja, also OpenID, Identity, seiner Identitäten wieder identifizieren kann, die er halt auch pflegt. Ja, weil ich kann als Telekom einfach nicht erwarten, dass ein Nutzer bei mir anfängt, irgendwie eine Identität zu pflegen. Und eine Identität fängt mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort an.
Ja. Ich beginne das Konzept besser zu verstehen. Jetzt kenne ich doch einige verhältnismäßig selbstbewusste Advertiser, die jetzt gar nicht so sehr das Nutzerverhalten beobachten, sondern eher selbstbewusst sagen, das sind doch meine Zugänge, ich möchte beim Identitätsmanagement im Grunde gar nichts mit Drittsystemen zu tun haben. Ich möchte, dass sie sich bei mir einloggen mit meinem Advertiser-spezifischen isolierten Login. Warum ist denn das falsch?
Naja, weil spätestens wenn du den Nutzer fragst,
was der Nutzer nicht will.
Ganz genau. Der will es nicht. Und das ist wirklich statistisch bewiesen, dass das einfach besser funktioniert. Und dass der Nutzer schon eher bereit ist, über LinkedIn zu connecten, als jetzt dir irgendwie sich irgendwie ein Passwort auszudenken.
Also insbesondere, wenn du eine Seite hast, die du nicht wirklich täglich besuchen musst, oder?
Ganz genau, wenn du einmal im Jahr vorbeikommst dann willst du es einfach nicht.
Mhm. Okay, was sind denn so die wesentlichen, ich glaube, wir können auch über die Chancen sprechen, die so ein Verfahren bietet, aber was sind so die in deiner Beobachtung oder Erfahrung die Hürden, die sich für Advertiser und Publisher bei diesen Identitätsverfahren stellen?
Na, ich denke erstmal als allererstes die Verständnisfrage. Also das zu verstehen, das Konzept.
Das Verstehen, warum das so wichtig ist oder das Verstehen, wie man das so macht.
Warum das so wichtig ist und zweitens, wie man das macht. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, ein essentieller Sprung. Also ehrlich gesagt, mich hat es auch lange Zeit nicht interessiert, bis ich halt verstanden habe, wie cool das ist und wie mächtig das ist, wenn man so signiert Informationen austauschen kann und einen Nutzer wirklich identifiziert zurückbekommt. Das ist schon enorm mächtig. Also das, dann die technische Implementierung, würde ich sagen, ist für viele auch eine Hürde. Also auch wenn inzwischen so Facebook und Co. ja relativ einfache Plugins anbieten, man jetzt sein WordPress auch einfach damit versehen kann, ist das noch eine Hürde. Dann das Zusammenführen, also Deduplizierung der Daten über verschiedenste Provider ist eine Herausforderung. Da gibt es halt inzwischen auch Plattformen, also jetzt im Consumer-Bereich, sage ich mal, eher aus den USA stammend, offzero.com, also mit auf null geschrieben, die mir halt eine relativ dünne Schicht oder eine konfigurierbare Schicht anbieten für diese Vereinheitlichung der verschiedenen Social Logins, für meine App einen einfachen SDK bieten, wie ich das implementieren kann. Und unter anderem aber auch so Enrichment, Data Enrichment anbieten. Also wenn ich das dann, sagen wir mal, mein CRM dran koppeln möchte oder meine CDP, frei nach Manuel Hinz, dann könnte ich das benutzen in Kombination mit einem Enrichment Provider. Also
hast du ein Beispiel für Enrichment Provider?
Zum Beispiel Clearbit oder Full Contact, denen ich halt eine E-Mail-Adresse reingebe und von denen dann weitere Daten zurückbekomme zum Nutzer. Teilweise probabilistisch, teilweise deterministisch, mit einer Wahrscheinlichkeit, wie gut die Datenqualität ist. Mhm. Das kann ich dann nutzen. Wenn ich darf, ja.
Das ist vor allen Dingen B2B relevant, ne? Weil da entstehen ja andere Kosten, da brauchst du einen höheren Kundenakquisitionswert, den du dir leisten kannst.
Außerdem muss man dazu sagen, dass die Datenqualität jetzt gerade für deutsche Firmen, deutsche Nutzer da in der Regel nicht sehr hoch ist.
Woran liegt das? An den LinkedIn?
Ich denke eher am Fokus auf den US-Markt.
Okay.
Also ich meine, in Deutschland ist Frage, das ja in der Möglichkeit, dass ein Handelsregister anschließen wollen irgendwie und den Bundesanzeiger und ich weiß nicht, wer einmal auf bundesanzeiger.de war und sich Firmeninfos gezogen hat, der weiß, wie lang da der Weg noch sein wird.
So, okay, das heißt, die sind vermutlich auch nicht so leicht crawlbar, zumindest nicht legal crawlbar.
Nee. Also es gibt, glaube ich, Firmen, die sich damit befassen, so North Data zum Beispiel, sieht man häufiger in den SERPs heutzutage. Mhm. Ich glaube, den Connect dann zu machen zur E-Mail-Adresse, das ist vielleicht auch eine Chance, wenn man es darf. Ja, ich bin kein Datenschützer.
Wir machen keine Rechtsberatung.
Wir haben auch keine Rechtsberatung, machen keine Rechtsberatung. Nochmal was zu machen.
Ja. Aber das ist ja auch das ist gar nicht so speziell im B2B, das ist ja vor allen Dingen ein Segment, was meiner Beobachtung nach immer noch deutlich Entwicklungspotenzial hat und sich immer weiterentwickelt und auch Methoden anwenden wird, die, sagen wir mal, eher aus dem angelsächsischen Raum zu uns kommen, als weiterhin so ein bisschen schnarchnasig, wie wir das in Mitteleuropa machen. Hast du ein Beispiel noch aus dem B2C-Bereich, wie uns diese Verfahren helfen können, jetzt entweder so von der der Konsumentenebene oder vielleicht auch nochmal Beispiele, wie es entweder im Acquifunnel oder auf der Conversion oder auf der CRM-Seite irgendwie uns weiterhelfen kann?
Also mein Lieblingsbeispiel für die sinnvolle Implementierung von, sagen wir mal, Entanonymisierung in Kombination auch mit Social Connects ist Medium. Mhm. Medium.com kennt ja jeder. Mhm. Die Publishing-Plattform, wo ich jetzt als Endnutzer relativ leicht Dinge publishen kann.
Auf Deutsch Medium.com geschrieben.
Genau, Medium.com. Die machen das sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, man findet ja auch häufiger mal Artikel von denen, die man dann gerne lesen möchte und die blenden einem dann so einen schönen Layer ein. Hey, I've seen you before. Mhm. Du hast schon so und so viele Artikel in den letzten 30 Tagen gelesen. Let's make it official. Mhm. So ganz lustig und nett gemacht. Ja? Mhm. Und ziehen einen dann so langsam in den Funnel. glaube ich, mit dem Endziel, einen dann auch irgendwann zu einem zahlenden Nutzer zu machen. Mhm. Also ist in meinen Augen ein schwieriges Modell. Ich weiß nicht, was die Kollegen erlösen damit und wie das funktioniert. Aber die machen es halt sehr, sehr geschickt, technisch sehr einwandfrei, dass sie einen da reinziehen, einen zum Nutzer machen, mhm, und auch ohne, dass man sich jetzt zwingend ein Passwort merken muss.
Das macht eine Washington Post beispielsweise auch und ich glaube, die laufen ganz okay. Das hat ja neben der Abschlusswahrscheinlichkeit hat das ja auch eine Steigerung der Relevanz zur Folge. Ne? Du kriegst ja nicht die One-Size-Fits-All Publishing-Liste dann gezeigt, sondern die für dich wahrscheinlich nach Relevanz vorsortierte Liste.
Genau. Und dann kriegst du in Zukunft halt auf dich zugeschnittene Newsletter. Also Medium hat halt den Vorteil, dass sie sehr, sehr viel Masse haben. Ja, da publishen ja sehr, sehr viele. Mhm. Es gibt auch inzwischen kleine Portale, die auf Medium basieren. Also zum Beispiel im Tech-Bereich gibt es hackernoon.com. Mhm. Die haben bis vor kurzem Medium eingesetzt als Plattform dahinter, um die ganzen News zu publishen. Aber über diese Menge kann ich halt deutlich besser empfehlen.
Jetzt könnte man, nicht, dass diejenigen jetzt hören und sagen, oh, ich habe ja gar nicht so viel Kontakthäufigkeit oder Content-Menge, je nachdem, ob ich jetzt ein E-Commerce-Betreiber bin oder irgendwie einen anderen Lead-Funnel betreiben möchte. Das Besondere ist ja trotzdem, dass die bestmögliche Art ist, wieder bei der Customer Journey anzusetzen, wo der Kunde zuletzt aufgehört hat, weil so bei Cookies die Haltbarkeit, das Löschen plus die mangelnde Perspektive von Cookies in der Zukunft, die verhindern sowas ja auch.
Ne? Ganz genau. Also, ja. Total sinnvoller Ansatzpunkt, weil also LinkedIn wird es wahrscheinlich noch eine Weile geben, Google auch. Okay. Und sowas dann auf eigene Faust mit anderen Technologien lösen zu wollen, ist in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß.
Mhm. Nur damit wir hier Missverständnisse aufklären, weil ich habe das in anderen Podcast-Folgen festgestellt, wie ein Witz zu Nachfragen führte. LinkedIn ist eine Microsoft-Tochter oder es ist verhältnismäßig unwahrscheinlich, dass wir uns in den nächsten Jahren von LinkedIn verabschieden müssen, sondern eher werden die zu den Big Four, Five, wenn sie nicht schon eh dazu gezählt werden im B2B, ist das heute schon der Fall. So, verabschieden werden wir es aus meiner Sicht eher von anderen kleineren, geografisch weniger relevanten, ausgeprägten B2B-Plattformen verabschieden müssen. Aber das ist ein anderes Thema. So, wie sieht das auf der Conversion-Seite aus?
Auf der Conversion-Seite gibt es tatsächlich auch spannende Projekte, die mir helfen, den Nutzer auch schon früh sozusagen zu identifizieren und auf meine Seite zu ziehen. Zum Beispiel von Google gibt's ein Produkt oder eine geschlossene Beta, sage ich mal. Mhm. Nennt sich, glaube ich, YOLO, You Only Log In Once. Ja? Mhm. Oder auch OneTap. Mhm. Da kann ich quasi, auch bei Medium schon gesehen, die sind da scheinbar Beta-Teilnehmer, kann ich dem Nutzer, ohne dass ich ihn kenne, zeigen, hey, du bist ja Google-Nutzer, Tobias Schlottke oder Erik Siegmann, willst du dich hier einloggen? Ja, also Google hilft mir quasi bei der Conversion, der Früh-Conversion zum Nutzer oder zum virtuellen Nutzer. Ja, der Nutzer ist ja eigentlich kein echter Nutzer, sondern auch nur ein Datenbesucher. Ja, ich kann das allerdings dann mit einem echten Nutzer-Record verknüpfen an der Stelle. Und dabei hilft mir Google, das ist phänomenal, dass Google... Unter anderem Google da ein massives Interesse dran hat, das merkt man auch im Chrome seit einiger Zeit. Da ist ja irgendwann, es gab mal oben in der Ecke, oben rechts in der Ecke, gab es ja mal so anonyme Profile, wo man sich so Profile anlegen konnte, wenn man jetzt verschiedene Surfgewohnheiten hatte, wegen privat und beruflich. Und da ist jetzt seit kurzem auch OpenID Connect drin und der Google-Login drin. Also Google nutzt das sowieso flächendeckend auf allen Plattformen. Also YouTube und Co., alle nutzen sie OpenID Connect, sich mit dem einen einheitlichen Google-Record zu synken. Und Google hat da ein massives Interesse. Das heißt, da werden wir ja schon noch mehr sehen in dem Sektor.
Also nur mal so als Zwischenfazit, wir werden jetzt eine Welt erleben, wo Cookies immer weniger Bedeutung haben werden, wo über die Browser immer mehr Login über die Plattform, also klar, einmal zu den Plattformen, aber danach auch wieder raus möglich sein. Jetzt höre ich so wir wollen jetzt keine Datenschutzdiskussion führen, aber wir können eine Abhängigkeitsdiskussion führen. So, steigert das die Abhängigkeit der Advertiser und weiteren Publisher von Google, Facebook, LinkedIn?
Definitiv, ja. Also,
was sind die Alternativen dazu?
Ich kenne jetzt keine sinnvollen Alternativen dazu, also außer, dass ich mich halt wieder ein Stück zurückbegebe. Mhm. Es wird sicher auch offene Initiativen geben. Es gibt natürlich auch so Konsortien wie jetzt NetID oder einen VeryMe, wo ich sozusagen meine Daten hinterlegen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, Firefox hat auch eine Initiative, bin ich ehrlich gesagt nicht so tief drin, sage ich ganz ehrlich. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wieder offen weiter gepflegt wird.
Aber die Schlacht wird ja vermutlich bei den 80% irgendwie geschlagen und nicht an den Nischen. Oder vielleicht auch das nochmal, die Wahrnehmung von den ganzen Login-Allianzen und Initiativen. Ich verstehe ja, aus welcher Absicht heraus diese Initiativen geboren wurden. Was ist denn dein Eindruck oder vielleicht hast du auch härtere Erkenntnisse, wie die sich so schlagen, wie relevant die denn heute im Markt schon sind? Ich meine jetzt nicht, wie gut das Konzept ist, sondern wie relevant sich das im Markt durchsetzt.
Also in meiner Wahrnehmung jetzt, ich surfe jetzt nicht so viel im Web und habe vielleicht nicht 1000 Zugänge, aber nicht so richtig bisher. Ich glaube halt, das liegt auch häufig schon daran, dass die sich vielleicht, meine Wahrnehmung, intern noch nicht so ganz einig sind häufig. Also ich meine, wenn ich so ein Konsortium habe aus x verschiedenen Wettbewerbern, dann ist es ja gar nicht so leicht, da die richtige Governance zu finden, dann Ressourcen bereitzustellen. Sprich, keine Ahnung, wenn ich jetzt Zugriff auf ProSieben-Entwickler habe als kleines Konsortium, was irgendwie abseits davon existiert, da den Durchgriff zu schaffen und auch Dinge umzusetzen, wahrscheinlich gar nicht so leicht. Und ich bin ja immer doch auf jede Partei angewiesen. Also jeder der Teilnehmer muss dann halt auch wirklich was implementieren, damit die Daten bei mir landen und damit das Tool dann auch implementiert wird nachher und ausgerollt wird. Und ich glaube, daran scheitert man wahrscheinlich häufig schon, meine Wahrnehmung. Das stelle ich mir doch recht komplex vor.
Ich habe das Gefühl, dass das vollkommen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Also auch was ich so auf Kundenseite sehen kann, wie die es schon geschafft haben, es zu implementieren oder es versuchen zu implementieren oder schon Tests laufen haben. Aber die Nachfrageseite auf Kundenseite, das ist vermutlich eher so ein bisschen wie damals die E-Post-Filiale. Also wie... Sowas darf man gar nicht sagen. Doch, aber wir dürfen hier eine deutliche Sprache sprechen. Gut, hat das eine Chance, wirklich eine, also siehst du da, kannst du da irgendwas erkennen, dass das wirklich eine Chance hat, den großen Allianzen und Plattformen, die ja da auch davon leben, dass sie eine große Nutzerschaft haben, also ohne Nutzerschaft funktionieren diese Plattformmechanismen jetzt. Siehst du da irgendwas, was wirklich eine relevante Chance hat oder ist das eher ein bisschen so Ritter der Kokosnuss, viel Geklapper, aber keine Chance, da wirklich ernsthaft zu siegen?
Bisher sehe ich da nichts, was jetzt wirklich Traction hat, was irgendwo ein offenes Konsortium ist oder Open Source. Mhm. Also ich sehe da tatsächlich, wenn dann eher im offenen Bereich, also wirklich komplett offen bei Vereinen, die vielleicht von dann einem Firefox Mozilla getrieben werden, Chancen als jetzt bei einem deutschen Konsortium, was das auf eigene Faust versucht.
Ja. Okay.
Auch wenn die Idee gut ist.
Das ist fair, aber so am Ende hilft das ja nicht, wenn die Idee gut ist, aber die Umsetzung im Grunde keine Chance hat.
Ich glaube halt, du brauchst halt einfach ein Zugpferd, mit dem du es dann halt richtig in den Markt drücken kannst. Ne? Also siehe jetzt, Apple ID ist ja jetzt auch ganz neu. Das presst Apple jetzt halt massiv in die Apps, indem sie sagen, hey, du darfst Social Logins nicht mehr nutzen, ohne mein Provider, ohne mich als Provider, ohne mich als Unterstützer. Und damit werden die schon eine relevante Größe bekommen, während ich als deutsche Bank das halt im Zweifel leider nicht so ohne weiteres kann. Also klar, ich kann das mit meinen Nutzern machen, das wird wahrscheinlich auch funktionieren und ist vielleicht auch super, um dann von ganz, ganz viel Legacy loszukommen. Weil ich meine, bei einigen Banken, die Deutsche Bank weiß ich nicht, aber hast ja unter Umständen sogar verschiedene Logins. Ja? Diese ganze Legacy kannst du damit ad acta legen. Ich denke aber trotzdem, da den Durchbruch zu wirklich schaffen, ist nicht realistisch.
Okay, gut. Aber dann wissen wir jetzt, also Login-Allianzen, Cookies funktionieren jetzt, die Abhängigkeit dadurch zu den World Garden wird größer, aber für die Effizienz, die ich ja brauche als Advertiser, um wirklich möglichst dicht an Kunden in ihre Journey ranzukommen und dann auch die entsprechenden Entscheidungen, egal also ob es ein Piece of Content ist, den ich zeige, ob ich eine bessere Conversion generiere, ob ich besseres CRM hinten raus mache oder ob ich einfach bessere Informationen habe, die ich brauche, um meinen Bidding-Prozess auf den Plattformen, jetzt zum Beispiel Facebook, Google, weiterzumachen. Spielt Amazon da eigentlich auch mit? Fällt mir gerade so auf.
Amazon nutzt die Technologie auch zur Identifizierung seiner Nutzer jetzt
das isoliert.
Isoliert, ja.
Ja, okay. Ja. Gut, also das wird mir auf jeden Fall einen höheren Wirkungsgrad bescheren, um meine Kundenwertsteigerung oder auch die Wandlungsmöglichkeiten damit dann die Kundengewinnungskosten irgendwie effizienter zu machen. Hast du vielleicht nur abschließend, wir haben über Login-Allianzen gesprochen, die Cookie-Consent-Plattform, also die ja eher aus so einem datenschutzrechtlichen Need meines Verständnisses nach irgendwie entstanden sind, haben die da eine Chance, ein relevanter Player zu werden?
Naja, also ich setze damit ja mit dem Wort Cookie auf etwas, was halt tatsächlich vom Aussterben bedroht ist. Ich glaube tatsächlich, man braucht solche Plattformen. Ich glaube allerdings, ist eine Frage der Zeit, bis du das auch eher an die Identität des Nutzers hängst, als an ein Cookie, seine Präferenzen. Ja, klar brauchst du auch eine Preference Selection, wenn du dann so ein Login hast. Und ich glaube, da sind wir auch tatsächlich noch ganz am Anfang. Ich glaube halt, also auch wenn man auf Datenschutz guckt, muss da ja noch viel mehr dem Nutzer erklärt werden, wie das ganz genau läuft, wer seine Daten hat, was jetzt weitergegeben wird und so weiter.
Aber wenn ich da unterbreche, aber es muss ja nur einmal erklärt werden.
Es muss nur einmal erklärt werden oder aber nach jedem Login. Also wenn ich mich mit LinkedIn bei Medium anmelde, dann will ich doch eigentlich wissen, was wird da jetzt genau übergeben. Das erfährt man ja an der Stelle eigentlich nicht, ja, zumindest nicht immer transparent.
Ja.
Und ich glaube, da müssen wir noch besser werden. Dann auch jetzt auf GDPR geguckt, Right to be Forgotten zum Beispiel, wie funktioniert das dann am Ende des Tages? Ja, ich melde mich bei LinkedIn und sage, ich will übrigens vergessen werden. Was macht LinkedIn dann? Rufen die bei 100 Teilnehmern an und sagen...
Das weiß ich nicht, aber ich hätte man kann sich fragen, wie groß muss eine Organisation eigentlich sein, um diese Fähigkeit zu entwickeln, um diese neuen Verfahren irgendwie auch wirklich zu implementieren. Das hat man ja schon in der ersten Welle gesehen, dass das für kleinere Regionen, also zum Beispiel im Web-Analytics-Bereich, ne, dass das für kleinere Anbieter durchaus herausfordernder ist, diese Verfahren einzubauen. Sagen wir mal, drei großen US-amerikanisch geprägten Unternehmen, die brauchen da zwar ein bisschen länger, aber für die ist der europäische Markt schon groß genug, um da mal eben, keine Ahnung, 500 Entwickler drauf abzuschießen, oder?
Definitiv, ja. Also auf Plattformseite sicher auch, aber also diese Komplexität deutet natürlich auch klar darauf, dass ich in Zukunft halt mit Playern arbeiten will, um diese Social Logins zu implementieren, um mir sozusagen auf Brandseite das abzunehmen, wenn jetzt bei LinkedIn jemand vergessen werden
will. Okay, verstehe ich. Aber ist das jetzt ein Argument, dass wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe und ich jetzt am Anfang angefixt war, weil ich mal als Marketingentscheider gesagt habe, super, das ist diese Verfahren, denen näher ich mich oder denen nähern wir uns als Team aus Technikexperten und Marketing-Experten, um diese zentrale Herausforderung des besseren Identitätsmanagements vom Upper Funnel Besucher bis zur Conversion, bis zum nachkaufenden Lifetime Value zu nähern. Und jetzt hast du gesagt, technisch, datenschutztechnisch eigentlich komplex. Also ist dann die Alternative einfach noch abzuwarten?
Also ich glaube halt, man kann da natürlich abwarten. Meines Verständnisses nach ist es aber auch so, dass jetzt halt die verschiedenen CRM-Tools das halt teilweise auch für mich implementieren, um mir das halt aus der Hand zu nehmen. Also wir zum Beispiel israelisches Startup Gigya, gekauft von SAP, Customer Data Cloud, glaube ich, heißt das. Die implementieren das und helfen mir, das halt ein bisschen mein CRM zu treiben. Sprich, ich muss mich da gar nicht um die ganze Technologie kümmern. So ein Off-Zero am Anfang genannt, die würde ich halt tatsächlich eher nutzen, wenn ich halt mich um diese Technologie kümmern möchte und auch wirklich ein eigenes Data Warehouse aufbauen möchte. Ich kann da natürlich aber auch auf Standard-Tools zurückgreifen.
Ja. Okay, super. Also das macht ja nochmal Mut. Tobi, abschließend, das war ja alles super interessant, hochrelevant. Du hast aus meiner Sicht nochmal deutlich gezeigt, wie wichtig das ist, auch aus einer Marketingbrille heraus, sich diesen technischen Verfahren zu nähern. Wenngleich man die meisten vermutlich jetzt nicht alles so eigenständig selbst gestalten können, aber auf jeden Fall mindestens den Dialog und die Initiativen zu suchen, um diese Verfahren einzusetzen, um die Customer Journey besser und effizienter zu machen. Wie machst du das persönlich? Du lebst ja sozusagen in beiden Welten, in der also sind das überhaupt zwei Welten deiner Erfahrung nach, die Technologie und die Marketingwelt?
Also das verschwimmt ja auch heutzutage alles sehr, sehr stark.
Ja, ne? Früher
war es ja so, dass, glaube ich, die Tech-Seite die Marketing-Seite nicht mochte und umgekehrt. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren halt schon deutlich gebessert. Mhm. Das verschwimmt in meinen Augen. Mhm. Ich glaube auch, in der Marketingwelt ist ja Technologie heutzutage viel, viel anerkannter und wichtiger. Und ich glaube auch, für den Technologen gibt es halt teilweise Tools, die vielleicht auch Marketing geprägt sind, die ihm halt helfen, seine Arbeit besser zu machen. Mhm. Und die vielleicht auch vieles beschleunigen.
Mhm. Sag mal ein Beispiel.
Also ich zum Beispiel bin großer Fan von Airtable.com. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Das ist eigentlich die Neuerfindung von Excel. Mhm. Finde ich ziemlich cool. Du kannst halt damit relationale Datenbanken im Browser bauen. Mhm. Also wie jetzt Google Spreadsheets. Mhm. Kann ich das nutzen. Nur ich kann halt da wirklich qualitativ hochwertige Datenbanken bauen mit einer super API, kann dann daraus Webseiten produzieren, kann Formulare dran bauen, kann Subviews auf diese Daten machen. Also wenn ich jetzt einfach so ein Tool aufbauen möchte, was irgendwie vielleicht nah an CRM ist, vielleicht ein CRM ist, vielleicht ein Projektmanagement-Tool, kann ich mir das damit zusammenklicken. Das kann jeder sofort lernen. Und bin ich ehrlich gesagt aus Tech-Sicht total begeistert von, weil ich finde es immer, also Technologie ist ja häufig auch wird ja schnell zur Ausrede. Das Tech-Team, ja. Darauf warte ich noch, der muss das noch implementieren.
Gelebte Praxis.
Das ist auf der Roadmap, ja. Das Tech-Team ist immer das, was irgendwie unter Beschuss ist und selten das, was so richtig dankbare Arbeit hat und dankbare Themen hat. Und gerade wenn man so viele Themen hat, die halt irgendwie so kleine Tools sind, dann ist Airtable grandios. Mhm. Damit kann ich halt alles loswerden, was jetzt nicht meinen Firmenwert steigert, und implementieren mit ganz wenig Tech in Kombination. Bin ich riesen Fan von. Und hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, ist es eigentlich nicht in der Natur des Techies, des klassischen Techies, sich solche Sachen anzugucken, weil es erstmal jetzt nichts mit Code zu tun hat.
Ja,
verstehe ich. Bringt aber total Spaß.
Ich habe das höre ich natürlich gerne. Ich hätte es auch sagen können, oder ich sage auch, viele der traditionellen Marketeers haben es nicht in ihrer Natur, wirklich tief über Technologie nachzudenken. Wir haben, ist ja auch kein Geheimnis, oder kann man sagen, wir haben ja auch schon gemeinsam im Rahmen von so Private Equity getriebenen Projekten im Zuge von Due Diligence gemeinsam, also aus der Marketing Practice, als auch auf der Tech-Perspektive drauf geguckt, und da haben wir ja auch festgestellt, dass wir teilweise die ersten und einzigen waren, die wirklich versucht haben, beide Welten zu überführen und zu übersetzen, was da eigentlich so auf der einen Seite technologisch passiert und auf der anderen Seite, was irgendwie betriebswirtschaftlich, marketingseitig gewollt ist und was die Chancen und Risiken dieser Systeme sind. So, also, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn das weiter zusammenwächst. Vielleicht kannst du da weiter helfen, dass das so passiert. Das mal eine Überleitung zur Abschlussfrage. Wie hältst du persönlich dein so profundes und aktuelles Wissen eigentlich immer frisch? Das habe ich schon lange so nicht mehr gesagt.
Also ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das sind verschiedenste Stränge. Also ich meine, Tech-Welt findet sehr, sehr, sehr viel auf Twitter statt. Also die meisten relevanten Techies, die ich kenne, sind auch sehr aktive Twitter-Nutzer. Mhm. Da kann man sich super informieren und super so Trends mitbekommen. Dann gibt es von Y Combinator, dieses Hacker-News, was seit Jahren so ein Phänomen ist, wo einfach News hochgevotet werden konnten. Das nutzen halt wirklich viele Techies nach wie vor. Ich habe außerdem so eine Initiative gegründet vor 2 Jahren zusammen mit dem Johannes Schaback von Home24. Alpha List nennt sich das heutzutage. Klingt gefährlich, ist aber ein Zusammenschluss der, sage ich mal, wichtigsten deutschen CTOs, um sich halt auszutauschen. Also in Form von Slack-Channel, regelmäßigen Dinners. Das funktioniert super. Ist so eine Art, ja, ich würde sagen, aus deiner Sicht Mini-EO, Entrepreneurs Organization für Techies.
Für Techies.
In wirklich Mini.
Ja. Und das sind die Formen CTOs eher aus der progressiven, internetnahen Welt, oder sind da auch die Typen von, keine Ahnung,
Also BASF, wir haben auch Leute, also BASF tatsächlich bis dato noch nicht. Die sind natürlich alle eingeladen, wenn sie sich austauschen wollen. Also wirklich,
vielleicht sind die total fitter.
Solange ich oder sobald ich ein wirklich softwaregetriebenes Produkt habe und das auch nachweisen kann, kann ich da reinkommen und auch relevant Tech selber machen kann. Ja, ist ja schon so wichtig, dass ich vielleicht selber eine Programmiersprache kann, die jetzt nicht Visual Basic ist oder Excel. Das ist uns schon sehr, sehr wichtig. Aber ja, also wir haben auch Lust auf die alte Welt, sage ich mal. Das klingt immer so despektierlich, ne? Lust auf die Enterprise-Welt, sagen wir so.
Sehr gut. Aber ihr wollt schon, dass es eine hohe Fachlichkeit gibt und dass die Leute auch selbst irgendwas können und nicht nur Verwalter sind.
Das, definitiv.
Das kann man ja für beide Welten sagen. Das
definitiv.
Und da tauscht euch aus, trefft euch regelmäßig und vertraut euch auch und macht dann relevantes Experience-Sharing, wie man so schön sagt.
Genau.
Sehr gut. Krass. Das mit Twitter überrascht mich total, aber klar, das ist vermutlich eher die Kunst, den richtigen Leuten zu folgen. Und da liegt es vermutlich weniger im Medium als eher in der Kenntnis, wem es sich lohnt zu folgen.
Definitiv. Aber das hat Twitter ja sein Produkt auch wirklich verbessert. Also für diese Zielgruppe. Ich finde es halt immer schon sehr, sehr leicht, da relevante Accounts zu finden und mit denen natürlich auch ins Gespräch zu kommen. Das ist ja auch ein großer Vorteil von Twitter.
Okay. Sehr gut. Tobi, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Das schreit nach einer Fortsetzung, vielleicht zu einem anderen Thema. Ich bin gespannt, wie das Feedback auf diese ja doch...
Erik und Tobi erklären Tech.
Ich kann ja gar nichts erklären. Ich kann nur Frage stellen und versuchen, irgendwie das einzuordnen. Aber ich habe an den anderen Tech-lastigen Themen festgestellt, dass die... Wir widmen uns jetzt auch ein bisschen unserem eigenen Podcast Analytics, dass die Durchhörquote bei diesen Tech-Themen erstaunlich gut ist. Ich dachte immer so, das schalten die weg, aber ist gar nicht. Deshalb macht das eher Mut, da noch weiterzumachen. Tobi.
Ich bin gespannt, wie sie hier ist. Ja.
Wir werden es sehen. Ganz herzlichen Dank und bis ganz bald.
Danke dir, Erik. Bis dann.
Sehr schön.
Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.